Gut, dann lesen wir 1. Petrus 5 und Vers 5 bis 7. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wie bist du heute bekleidet? Also wir haben hier natürlich in unserer Gemeinde überhaupt keine Kleidungsvorschriften. Ich trage heute ein Sakko und eine Krawatte, einfach weil ich das gerne mache am Sonntag. Das macht den Tag für mich anders als die anderen Tage der Woche. Aber das macht mich überhaupt nicht geistlicher oder besser. Und könnte sogar, muss man aufpassen, könnte sogar das Gegenteil sein. Könnte von jemandem eine angeberische Sache sein. Schau mich an, ich habe die irgendwas an. Ihr wisst, ihr kennt mich gut genug, um zu wissen, dass das gar nicht der Fall ist. Aber wie bist du angezogen? Wir schauen das an und manche Leute legen natürlich extrem viel Wert darauf, wie sie angezogen sind. Sie würden sowas nie anziehen, weil das ist zu billig. Es kostet nicht genug, ist keine Markenware. Oder wenn sie irgendwelche Schuhe kaufen. Sie kaufen einfach die Schuhe, die die teuersten sind. Warum? Weil die sind die teuersten. Ich möchte zeigen, dass ich ganz coole Sachen habe. Oder irgendwelche Logo muss drauf sein, oder? So ein, irgend so ein, wie heißt das, Nike oder so, Swoosh. Oder irgendeine Alligator oder irgendwas, so Krokodil muss drauf sein. Irgendein Nilpferd oder vielleicht sogar eine Affe. Ich weiß nicht genau, was die Marken alle sind. Aber das muss drauf sein, weil dann trage ich was Wertvolles. Menschen schauen oft das Äußerliche an und meinen, dass das das Wichtigste wäre. Aber wir haben aus dem Wort Gottes eine Aussage, die Gott ganz, ganz lange, lange her gegeben hat. Wie Gott Dinge anschaut. Was schaut Gott, wenn er uns betrachtet, an? In 1. Samuel 16 ging es darum, wer soll der nächste König von Israel sein? Und Gott hat den Prophet Samuel zu einem Dorf in Bethlehem geschickt, zu einem Mann mit vielen Söhnen. Und dieser Mann hat seine Söhne vorgeführt und da waren die Großen und die Starken da. Und der Prophet schaute die an und sagt, das muss der sein, der ist so stark und so groß. Und Gott spricht zu Samuel in 1. Samuel 16, Vers 7. Schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Das heißt, dieser Mann hier, dieser junge Mann, ist nicht der nächste König. Es dreht sich nur um, wer König sein soll hier. Denn der Herr, also Jahwe, Gott, sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. So eigentlich die Frage, die wir uns stellen sollen, ist nicht unbedingt, was trage ich äußerlich, sondern womit ist mein Herz bekleidet? Was trägt mein Herz? Und was ist wirklich in meinem Herzen? Nicht nur, wie soll mein Herz sein und so, okay, ich stehe dazu, weil es so sein soll. Sondern ist das eine echte Eigenschaft meines Herzens? Nicht etwas, das ich forcieren muss, sondern etwas, das aus meinem Herzen wirklich herauskommt, weil es vorhanden ist in meinem Herzen, weil es einer meiner Eigenschaften ist. Wie ist mein Herz bekleidet? Wie, wenn Gott dein Herz und mein Herz anschaut, was sieht er? Was sieht er dort? Was findet er dort? Wir wissen jetzt schon seit Anfang 1. Petrusbrief, dass Petrus hier leidende Geschwister anspricht. Menschen, die durch schwere Zeiten gehen. Und er hilft diese Menschen anhand vom Wort Gottes, anhand seiner Autorität als Apostel, zu lernen, wie wir eigentlich mit solchen Leidenswege umgehen können. Und jetzt befinden wir uns in Kapitel 5. Und wir könnten uns die Frage stellen, wenn Petrus alles mit einem Wort, was er gerade gelehrt hat, zusammenfassen möchte, welches Wort würde er verwenden? Würde er sagen, Disziplin. Du musst halt stark sein in schwere Zeiten. Du musst einfach die Haltung bewahren. Disziplin, Leute, ihr müsst diszipliniert sein. Würde er das sagen? Ich glaube nicht. Würde er vielleicht ein anderes Wort nehmen? Würde er zum Beispiel sagen, ihr sollt einfach stur sein. Weißt du, das Leben ist schwer. Ihr dürft einfach nicht aufgeben. Ihr müsst stur und felsenfest wie ein Felsen einfach durchhalten. Sturheit? Na, ganz sicher nicht. Was würde er als Wort nehmen? Welches Wort fasst alles am besten zusammen? Und genau dieses Wort verwendet er hier an dieser Stelle. Das Wort ist Demut. Petrus sagt, wenn ihr wissen wollt, in einem Wort, was notwendig ist, um mit Leid zur Ehre Gottes umzugehen, um mit Herausforderungen, um mit Schwierigkeiten richtig umzugehen, das Wort, woran ihr denken sollt, das, was im Vordergrund sein soll, in deinem Denken, ist Demut. Was ist aber Demut? Und wieso kämpfen wir damit? Ja, das Problem ist, wir alle kämpfen mit Stolz. Sagst du, was ist Stolz? Naja, Stolz ist diese Idee, ich bin im Mittelpunkt meines Lebens. Ich bin der König meines Lebens. Ich bin der Wichtigste in diesem Raum. Also, schau auf mich. Es gibt zwei Möglichkeiten, was Stolz betrifft. Es gibt die Stolz, die sagt, ich bin besser als alle andere und ich bin auch gut. Vielleicht habe ich irgendwas geleistet und ich denke, schau mich einfach an. Weißt du, wenn du mich anschaust, dann siehst du jemanden, der richtig gut ist. Das ist natürlich Stolz und Hochmut. Aber es gibt eine zweite Art von Hochmut und Stolz. Und das ist dieses Stolz, das wirklich sich ärgert, dass er oder dass sie nicht so gut ist wie die anderen. Also ich schaue mein Leben an, ich schaue, was ich erreicht habe, ich schaue meine Fähigkeiten an und dann vergleiche ich mich mit anderen Menschen und ich sage, ich bin aber nicht so gut wie der da oder wie die da. Und das stört mich wirklich. Das macht mich kaputt. Warum darf ich nicht so gut sein wie der da oder wie die da? Und ich will so gut sein, ich will so reich sein, ich will so stark sein, ich will so talentiert sein. Und das stört mich total. Oh, das ist auch Stolz. Genauso Stolz. Gott hat keinen Fehler gemacht. Ich meine, einer meiner Lieblingsdinge, die ihr alle wisst, ist, dass ich meine fehlende Haare erwähne immer wieder. Also, was soll ich jetzt machen? Soll ich den Andi jetzt anschauen? Sagt der Andi hat so viele Haare und der André, die haben so viele Haare und ich habe so wenig Haare. Boah, was soll ich jetzt damit machen? Wie soll ich damit umgehen? Also ich bin einfach unzufrieden. Ich meine, die können an einem sonnigen Samstag im Sommer einfach rausgehen und müssen sich gar nicht darum kümmern, dass sie oben einen Sonnenbrand bekommen. Ich schon. Weißt du, das ist ein dummes Beispiel, aber ihr versteht, was ich meine. Wenn wir uns miteinander vergleichen, dann werden wir immer was finden. Wir könnten sagen, ich bin besser, wir könnten sagen, ich bin schlechter und das macht mir krank, das macht mich krank, das stört mich. Demut ist was ganz anderes. Demut schaut nicht auf sich selbst. Wir kämpfen mit Stolz und Stolz kann unsere Freude im Herrn blockieren. Wenn ich jetzt ständig mich mit anderen Menschen vergleiche, werde ich froh sein, werde ich Frieden haben? Na, ich werde immer irgendwas finden, wo ich denke, wenn ich nur das hätte, oder, ja, ich bin ja so gut, und warum gibt niemand mir Anerkennung? Ich bin ja eh der Beste. Das ist alles beraubt uns von Freude und von Frieden in unserem Herzen. Aber wenn wir demütig sind, dann gehen wir unsere Lebenserfahrungen richtig an und können in jeder Situation echter Freude im Herzen haben und wahren Frieden im Herzen erleben, anhand von Jesus. Und wir sehen hier an dieser Stelle, dass Demut ist der Schlüssel, der die Tür zum Frieden im Leid aufsperrt. Du leidest, du erfährst irgendetwas Schwieriges. Ganzer 1. Petrusbrief spricht das an, so viele Facetten. Aber was hält dich dann davon zurück, von diesen Dingen wirklich zu profitieren? Jesus anzuschauen, unterordnet zu sein, die anderen Menschen mit deinen Gaben zu dienen und zu ermutigen, auch wenn du leidest. Also anders orientiert zu sein. Was verhindert das? Und Petrus sagt uns, das, was es verhindert, ist unser Stolz. Dass wir es einfach nicht annehmen, was Gott in unserem Leben tut. So, was ist Demut an sich? Biblische Demut hat mit Schwäche gar nichts zu tun. Man verwendet das Wort gedemütigt in Deutsch, aber das ist nichts Positives eigentlich, wenn jemand gedemütigt wird. Diese Art Demütigung ist nicht, was Gott meint, wo irgendjemand kaputt gemacht wird von einem hochnäsigen oder eben ein stolzer Mensch oder Person, den missbraucht. Demut hat mit Schwäche gar nichts zu tun. Demut hat viel mehr mit einer geistlichen Stärke, eine Kraft, geistlich gesehen, zu tun. Wer, denkt ihr, ist unser allerbester und stärkster Vorbild, stärkstes Vorbild, was Demut betrifft? Ich glaube, wir alle können ganz eindeutig sagen, Philipper 2, der Herr Jesus Christus. Jesus ist unser Vorbild. War Jesus jetzt ein schwacher Mann, der eigentlich so wie, ja, schwammig überall, ich bin so schlimm und ich bin so, oh, ich kann nichts gut machen. So dieses irgendwie vorgespielte Demut, ich will nicht irgendwas zu stark sagen oder ich bin demütig. Du schaust mich an, das ist so nett von dir. Das ist irgendwie ganz komisch. Hast du solche Leute mal kennengelernt, die wirklich ein vorgespieltes Demut haben? Dass sie meinen irgendwie, Demut wäre schwammig und nicht wirklich mit Kraft das anzugehen, was der Herr uns gegeben hat. Sie wollen irgendwie, dass andere Menschen sehen, dass sie demütig sind. Schau mich an, ich bin demütig. Irgendwie stimmt was da nicht, oder? Jesus Christus hat das selbst gesagt, dass solche Dinge gar nichts mit seinem Reich zu tun hat oder mit seinem Herz, wie er ist. Matthäus 6, Vers 16, da steht, wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird. Ich faste jetzt, Leute, oh, mir geht's schlecht, warum? Oh, ich faste. Ich bin geistlich. Hast du es gemerkt? Oh, das tut mir leid, dass du es gemerkt hast. Weißt du, das ist alles Angeberei. Hat mit dem Herzen nichts zu tun. Und so soll es auch sein, was Demut betrifft. Demut ist nicht, ich zeige, wie ein Maus bin und ich sage nichts und ich tue nichts und ich kann nichts und ich will nichts und ich bin einfach schlecht, ich bin demütig. Das ist nicht Demut. Das ist gar nicht Demut. Ganz im Gegenteil, Demut kann sogar mit Autorität das Wort Gottes verkündigen. Warum haben alle die Leute immer wieder gestaunt, als sie die Lehre Jesu angehört haben? Die haben gesagt, ja, der lehrt ganz anders als unsere Lehrer. Der lehrt mit Autorität. Warum? Er ist Gott, der Mensch geworden ist. Er spricht mit Autorität, weil er Autorität hat. Wenn du im Dienst des Herrn sprichst und sein Wort weitergibst, ist es nicht deine Autorität, es ist die Autorität des Wortes. Und dann kannst du in Liebe und in Demut wirklich gerade stehen und sagen, weißt du, das Wort sagt Folgendes. Und ich möchte, dass du das verstehst. Das ist jetzt nicht Hochmut. Das ist die Verkündigung der Wahrheit, wer Gott ist, der Realität. Jetzt, wenn du sagst, ich möchte, dass du das Wort siehst und erkennst und du bist ein Idiot, wenn du es nicht verstehst, also das ist dann wieder Hochmut. So, das ist eine Sache, das heißt, Demut ist nicht so ein schwammiger, mausähnlicher, ich kann nicht, sondern eine liebevolle, klare Verkündigung und Umgangsweise, das eigentlich andere Menschen dient. Also ein demütiger Mensch achtet andere höher als sich selbst. Und das bedeutet manchmal, dass ich sogar Dinge sage oder Dinge weitergebe oder Dinge tue, die der andere nicht unbedingt mag. Aber es ist die Wahrheit und es ist auch richtig. Genau wie bei Eltern. Gibst du dein Kind als Papa oder Mama immer alles, was dein Kind von dir verlangt? Ich glaube, als unsere Kinder jünger gewesen wären, hätten sie eigentlich nur Milka Schokolade gegessen den ganzen Tag. Es ist jetzt nicht Demut von Eltern, die sagen, was willst du? Okay, kriegst du das. Milka Schokolade den ganzen Tag, dann sind sie sicherlich jeden Tag krank, oder? Essen nur Zucker, haben wir gerade erklärt. Demut ist was anderes. Gott, unser Herr Jesus, ist demütig. Er hat aber Autorität. Und als demütiger Gott ging Jesus auch im Tempel hinein. Und im Tempel hat die ganze Leute, die Gott dort wirklich gelästert haben, das Haus Gottes, das zu einem Bet- oder Gebetshaus sein sollte, die haben das zu einer Räuberhöhle umwandelt. Und er ging hinein und hat da mit starker Autorität, sogar mit Gewalt, die rausgetrieben. Aber das war Demut. Du sagst, hä? Jetzt ist es nicht unsere Aufgabe, überall herumzugehen und Menschen mit Gewalt aus Orten rauszuschmeißen, wo sie nicht sein sollen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, Demut ist nicht nur diese, ist keine schwammige Sache, es ist was ganz anderes. Paulus hat es so wunderbar erklärt. Man lebt in Abhängigkeit von Gott wie der Herr Jesus. Philipper 2, Vers 3 sagt, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. So, schau mich an, Selbstsucht, nichtigem Ehrgeiz, ich will der Größte sein. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und dann, wenn man weiterliest in Philipper 2, lesen wir von seiner Menschwerdung und dass er gehorsam war, sogar gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Demut achtet Gott höher als sich selbst und auch andere Menschen höher als sich selbst. Und lebt in Abhängigkeit von Gott und ist auch bereit, eben in dieser Abhängigkeit andere Menschen zu bevorzugen über sich selbst. Die zu dienen, die auf erste Stelle in ihrem Leben zu stellen. Das ist Demut. Wir wollen das genauer heute betrachten. Wir haben drei Aspekte von Demut, die wir aus dieser Stelle anschauen wollen, die uns ermutigen und helfen. Wenn wir demütig sind, dann sind wir gesegnete Menschen. Weil in Demut können wir dem Herrn dienen und können wir auch viele, viele Herausforderungen erleben, ohne innerlich kaputt zu sein. Warum geht man kaputt? Weil man dagegen in Stolz kämpft und zum Schluss diese Bitterkeit, dieser innerliche Zorn gegen meine Lebensumstände entsteht grundsätzlich daraus, dass ich zornig gegen Gott bin, dass er sowas erlaubt hat in meinem Leben. Und Gott soll mir paradiesische Zustände in meinem Leben geben, weil der ist eh allmächtig und er müsste alles machen, so wie ich mir das vorstelle. Und deswegen bin ich wirklich in meinem Leid ganz unzufrieden. Warum? Weil ich das nicht habe, was ich will. Aber Gott hat schon uns was gegeben, das viel besser ist. Und wenn wir darauf schauen, was Jesus für uns bedeutet, dann haben wir Frieden in unserem Herzen. Wir können annehmen, was Gott uns erlaubt hat in diesem sündigen Welt, was in diesem sündigen Welt passiert ist, weil wir wissen, diese Welt ist nicht alles, was es gibt. Ich lebe gar nicht für diese Welt. Ich lebe für den Herrn Jesus. So, was schauen wir als erstes an? Wer soll Demut am Herzen tragen? Wenn wir diese Stelle lesen, es fängt an mit ebenso, ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Das Wort Jüngeren hier hat nicht nur mit jüngeren Männern zu tun, es ist alle Leute, die jünger sind. Und die Frage ist, wieso erwähnt er das? Also in Verbindung mit dem, was er gerade gesagt hat, in die Verse 1 bis 4, wo er die Aufgabe der Ältesten darstellt, dass die Ältesten sich eigentlich den Herrn Jesus unterordnen sollen und in einer demütigen Art und Weise dienen sollen, spricht er jetzt die Jüngere in der Gemeinde an. Warum? Naja, jüngere Menschen haben wenig Erfahrung, Ich glaube, Teenager vor allem glauben, sie haben alles schon begriffen, verstanden. Entschuldigung, die so umgeht, in den Teenager sind. Aber also wenn man so zwischen 14 und 18, 19 ist, dann glaubt man, oh, jetzt habe ich alles begriffen und ich werde jetzt die Älteren zeigen, wie das wirklich läuft. Das ist normal. Sag jetzt nicht, du warst anders, als du in diesem Alter warst. Okay, bitte, sind wir alle ehrlich. Aber warum steht in Sprüche zum Beispiel immer wieder, ihr Jugendliche, hört auf die Eltern, hört auf die Älteren? Warum steht hier in 1. Petrus ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter? Weil diese jugendliche wirklich Energie, diese jugendliche Ehrgeiz, es ist nicht unbedingt alles schlecht. Diese Energie ist etwas, das auch sehr positiv sein kann, aber es kann sehr schnell in eine schlechte Richtung gehen. Und in einer Gemeinde oder sogar in einer Familie natürlich macht es große Probleme. Gott hat uns Ältesten gegeben, in der Familie gibt es Eltern, weil wir das brauchen. Wenn man im Herrn länger Erfahrung gesammelt hat, man ist nie vollkommen, man ist nie, fehlerfrei wie der Herr Jesus. Das ist gar nicht der Punkt. Es ist nicht, dass die Ältere und die Ältesten von Jüngeren nichts lernen oder nichts erfahren können oder dass die Ältesten immer Recht haben. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist aber, wenn jemand älter im Herrn ist und Verantwortung vom Herrn auch bekommen hat in einer Gemeinde, dann ist man klug, sich zu unterordnen, diese Führung anzunehmen und zu lernen aus dieser Erfahrung. Weil wenn sie ihre Aufgabe gewissenhaft machen, dann sorgen sie auch für die Seelen der Geschwister in der Gemeinde. Und du weißt auch, je älter man wird, desto reifer wird man und man kriegt auch eine neue Perspektive. Die hier schon etwas älter sind, habt ihr auch genau die gleiche Ängste und die gleiche Sorgen, die ihr mit 20 hatten, mit 25? Gar nicht. Hast du auch Dinge erlebt und erfahren mit dem Herrn, wenn du schon länger im Herrn bist, wo du die Treue des Herrn gesehen hast durch Zeiten, wo du gedacht hast, da geht alles den Bach runter und es ist jetzt vorbei, ich sterbe oder die Gemeinde geht zugrunde oder und meine Arbeit wird nie weitermachen gehen, also ich bin fertig. Und dann auf einmal Gott zeigt, was er dadurch eigentlich tun wollte, wie er uns umformen wollte. Wenn man mit dem Herrn wandelt, so erlebt man diese Dinge, man steht immer wieder auf und die Jüngeren sind weise, wenn sie bereit sind, in Demut die Ältesten wirklich sich zu unterordnen. Aber es sind nicht nur die Jüngeren, es steht dann auch, alle sollen sich gegenseitig unterordnen. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleidet sein. Demut ist deswegen so wichtig, weil Demut notwendig ist, damit du Gott auch vertraust. Vertrauen entsteht aus Demut. Ablehnung Gottes entsteht aus Stolz. Wieso brauche ich Gott? Weil wie oft hast du das vielleicht gehört? Ich brauche keine Krücke. Ich schaffe das alleine. Wieso brauche ich diese Religion, diesen Gott? Ist eh alles schon unnotwendig. Wir sind so modern, wir sind schon so weit entwickelt. Wir brauchen diese alte Dinge nicht. Ich finde es so komisch. Warum sind die alte chinesische Dinge und die alte buddhistische Dinge und alles so modern und so wichtig? Die esoterische Dinge, das ist so alt, das ist so gut. Aber dann redest du von Jesus, dann redest du von Alten Testament und sagst, diese altmodische Dinge, die brauchen wir ja gar nicht. Das ist das Älteste, was es gibt. Gott ist ewig, der wahre Gott. Alle anderen Dinge sind wirklich gar nicht mal echt, das sind Götzen. Demut ist notwendig für Glaube, Demut ist auch notwendig für Gehorsam. Wenn du jemandem folgst im Gehorsam, dann stellst du dich unter den anderen. Dann sagst du, was du sagst, ist wichtiger als was ich sage. Das geht irgendwie in unserer Kultur langsam verloren, eine gesunde Art und Weise Gehorsam zu betrachten, weil so viele haben und denken, dass Gehorsam irgendwie immer mit dieses gedankenloses Folgen, das einfach alles macht, was die Autorität sagt und gar nicht prüft oder nachdenkt. Das ist keine Gehorsam, was die Bibel sagt. Gehorsam, die das Wort sagt, ist als allererstes zu Gott. So, Gott hat meine erste eben meine erste Verbindlichkeit, meine erste Gehorsam. Und dann Menschen. Und wenn irgendein Mensch mir sagt, und der hat Autorität, du sollst irgendwas tun, das gegen Gottes Willen ist, gegen Gottes Wort und Gerechtigkeit ist, dann folge ich das gar nicht. Ich muss prüfen. Ich muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Aber wenn die Autorität, die Gott mir gegeben hat, von mir etwas erwartet oder bittet, das nicht gegen sein Gesetz ist, dann verstehe ich, dass diese Ordnung auch gut ist. Und dann bin ich bereit, das zu tun. Auch mitzuarbeiten, wie heute haben wir die Möglichkeit zu wählen. So, wir wählen dann. Ist nicht immer leicht zu wissen, wie, aber trotzdem, wir machen das. Wir nehmen unsere Verantwortung wahr und wir vertrauen dem Herrn. Und dann folgen wir, weil Gott eben diese Dinge vorgesehen hat. In Demut vertrauen wir. Demut ist so, was der Herr Jesus in Matthäus 18, Vers 2 sagte. Matthäus 18, Vers 2 steht, und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt, und dieses Wort erniedrigt, könnte man auch, ist das gleiche Wort im Griechischen für demütigt. Wer sich selbst nicht demütigt, wie dieses Kind, wer sich selbst erniedrigt oder demütigt, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Dieses Erniedrigung oder diese Demütigung ist, noch einmal, ist nicht eine selbstzerstörerische Denkweise, dass man sich als wertlos, dumm oder unfähig betrachtet. Wie erniedrigt oder ist ein Kind demütig vor seinen Eltern oder vor Erwachsenen, indem ein Kind in Demut auch ganz natürlich bereit ist, die Eltern, die Lehrerinnen, von denen zu erwarten, dass sie ihnen helfen und unterstützen. Kommt dein 6-jähriges Kind vom Kindergarten nach Hause und sagt, Mama und Papa, darf ich heute was essen? Also meistens, vielleicht bitten sie, darf ich einen Keks haben oder darf ich ein Eis haben, aber heute darf ich irgendwas essen? Und denken sie, steht mir das zu, dass ich was esse oder nicht? Nein, das machen die Kinder nicht. Warum? Sie kommen nach Hause und sie haben die gesunde und normale Erwartung, Mama und Papa sorgen für mich. Und ich werde was zu essen bekommen. Das ist ganz normal. Aber das ist auch Demut. Weil sie sich abhängig verstehen. Sie kommen nicht nach Hause und denken, oh, jetzt muss ich bin 6 Jahre alt, jetzt muss ich irgendwie schauen, wie ich was zu essen bekomme. Wie kriege ich das jetzt hin? Ich bin erst 6. Ich bin in erste Klasse jetzt gekommen. Letztes Jahr war ich im Kindergarten. Und jetzt muss ich irgendwie schauen, wo ist was. Wie kann ich Geld verdienen? Ich muss das in eigener Kraft irgendwie schaffen. Na, das macht das Kind nicht. Warum? Abhängig von den Eltern. Das ist Demut. Wie ist es, dass wir versuchen, ohne Demut vor Gott mit unserem Tag zurechtzukommen? Irgendwie muss ich das schaffen. Irgendwie muss ich das machen. Wir schaffen es nicht ohne Gottes Gnade. Nicht in einer Art und Weise, die Gott die Ehre gibt. Vielleicht schaffen wir es in einer Art und Weise, dass wir danach sagen, schau, was ich geschafft habe. Aber dann haben wir gar nichts geschafft. Gar nichts erreicht. Alles vergänglich. Alles wertlos. Aber wenn wir in Demut und in Abhängigkeit und im Glauben jeden Tag angehen, dann haben wir etwas mit unserem Tag auch erreicht mit dem Herrn. Und das ist wirklich wunderbar. So, die Jünger sollen sich den Ältesten unterordnen und wir alle sollen uns gegenseitig unterordnen. Und stell dir vor, wie wäre es in einer Gesellschaft und in einer Gemeinde, wo alle wirklich sich gegenseitig in Demut begegnen würden. Wie oft würde man das erleben, wie ich das, als ich im 19. Bezirk gelebt habe, oft erlebt habe, wo wir auf einer Straße wohnten, die eben, wo man auf beide Richtungen fahren konnte, aber es war nur gerade breit genug für ein Auto. Und wie oft glaubt ihr, ist es passiert, dass ein Auto von unten in die Straße hineingefahren ist und ein anderes Auto von oben nach unten gefahren ist und sie haben sich mitten in der Straße getroffen? Was glaubt ihr, ist passiert? Beide gleichzeitig Rückwärtsgang, oder? Manchmal hat es dort so gekracht. Solche Dinge erlebt man in so vielen Situationen, wo Menschen auf sich schauen. Ich bin der Wichtigere. Du musst das machen, wie ich das will. Stell dir vor eine Welt, wo wahre Demut vorhanden wäre. Du, wie kann ich dir helfen? Okay, ich gehe. Und beide fahren zurück und gehen einen anderen Weg, oder? Ich weiß nicht. Dass da in Harmonie lebt. Das ist, was Jesus uns anbietet. Demut ist wirklich eine Haltung, die anderen vor sich selbst stellt. Demut betrachtet die Wünsche, Bedürfnisse und sogar die Ideen anderer als solche, die mehr Aufmerksamkeit würdig sind als die eigenen. Ich möchte hören, was du denkst, was du sagst. Ich möchte wissen, ich möchte verstehen. Ich kann und will zuhören. Und ich möchte darauf reagieren. Vielleicht habt ihr jetzt auch schon gemerkt, wie Demut verbunden ist mit Glauben, aber auch mit Liebe. Diese Dinge sind miteinander verbunden. Wer demütig ist, ist auch in der Lage zu lieben. Gehen wir zu unserem nächsten Punkt heute. Demut macht Gottes Gnade zugänglich für uns. Hochmut schließt die Quelle der Gnade Gottes. Es steht hier in unserer Stelle, am Ende von Vers 5, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wir haben hier ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Sprüche 3, 34. Aber Petrus zitiert hier aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta. Und es ist interessant. Wir haben auch natürlich aus dem Hebräischen im Alten Testament eine Übersetzung von Sprüche 3, 34. Auf Deutsch steht das für uns, wenn er auch spottet über die Spötter, so steht es auch für uns, wenn er auch spottet über die Spötter, so gibt er doch den Demütigen Gnade. Auf Griechisch haben sie das übersetzt in Septuaginta, Gott widersteht den Hochmütigen. Du merkst, sinngemäß ist es eigentlich das Gleiche. Aber 1:1 wörtlich übersetzt wurde es nicht auf Griechisch in Septuaginta. Und interessanterweise, Petrus zitiert aus die Übersetzung, die damals im Griechischen bekannt war. Was wir damit missen ist, die griechische Übersetzung entspricht die Wahrheit. Es gibt eine Wahrheit weiter, dass auch tatsächlich Sprüche 3, 34 entspricht. Wenn Gott spöttet über die Spötter, das ist, er widersteht, die Hochmütigen. Das Wort widerstehen. Das Wort widerstehen ist ein sehr starkes Wort. Es entsteht aus zwei Wörtern. Gegen und aufstellen. Ich stelle etwas gegen jemanden aus. Es ist ein militärisches Wort. Der General, der in einem Kampf den Gegner besiegen will, der hat seine Soldaten, der hat seine Streitkräfte. Er muss diese Streitkräfte so aufstellen gegen den Gegner, damit er gewinnen kann. Er muss sich das überlegen. Er macht das dann so effektiv wie möglich. Und dieses Wort wird hier verwendet. Der Geist Gottes bestätigt dieses Wort. Wenn wir hochmütig sind, dann ist Gott einer, der sagt, ich werde sogar strategisch schauen, dass ich dagegen wirke. Warum? Weil solange wir hochmütig bleiben, sind wir verloren. Kann er uns keine Gnade geben? Wir sind Rebellen. Wir meinen selbst stärker, besser, größer zu sein, sogar als Gott. Der hochmütige Mensch glaubt, alles im Griff zu haben. Er glaubt, sich besser zu sein. Aber er hat sich selbst betrogen. Wir alle sterben. Es gibt nur einen Weg, diesen großen Kugel zu verlassen. Und das ist nicht indem wir nicht sterben. Also die Entrückung ausgeschlossen könnte passieren, aber der normale Weg über die Jahre durch ist, jeder von uns wird eines Tages sterben. Und dann stehen wir vor Gott. Und dann, wo bleibt unser Hochmut? Wo bleibt alles, was wir auf Erden erreicht haben? Gott will uns durch seine Gnade demütig machen, dass wir erkennen, wer er ist. Aber wir bleiben so stur in unserem Fleisch. Ich habe ein Beispiel gelesen, ich fand das süß und nett, wie Gott uns demütigen kann. Und er verwendet viele verschiedene Dinge, aber das Beispiel, das ich gelesen habe, da ist eine Kinderstunde-Lehrerin und sie kriegt eine neue Frisur, eine Dauerwelle und kommt dann sonntags in der Gemeinde und geht zur Kinderstunde, um zu lernen. Und sie merkt, dass der kleine Vierjährige schaut sie an, immer wieder ein bisschen komisch, ein bisschen schief und verhält sich irgendwie sehr, sehr komisch. Und sie fragt dann nach, du, ist alles okay? Hast du etwas heute? Fehlt dir was? Und der Kleine schaut sie an und sagt so ein bisschen, deine Haare. Und sie sagt, ja, ich habe eine neue Dauerwelle, es gefällt mir so sehr. Es ist wirklich, ich mag es sehr. Und dann schaut das Kind die Lehrerin an und sagt, wirklich? Und hast du schon gesehen? Hast du schon in den Spiegel reingeschaut? Okay, und was soll jetzt, wie soll die Lehrerin darauf reagieren? Oh, okay. Weißt du, auf einmal, wir denken oft, wir haben so viele gute Sachen gemacht, aber wie denken die anderen darüber? Und vor allem müssen wir die Frage stellen, was denkt Gott darüber? Werden wir eines Tages vor Gott stehen und sagen, schau, was ich alles für dich getan habe? Und Gott sagt, hast du das angeschaut? Hast du das im Spiegel meines Wortes betrachtet? Weißt du überhaupt, was für mich wichtig ist? Oder hast du deine eigenen Ideen jetzt einfach entwickelt und meinst, ich muss das einfach alles annehmen, als ob du Gott wärst und ich soll dir folgen? Demut schaut im Wort Gottes hinein. Es ist wie ein Jakobusbrief. Man liest im Wort, man will nicht im Wort hineinschauen und dann alles vergessen. Das ist so wie einer, der in den Spiegel hineinschaut und geht weg und merkt er gar nicht, dass alles schief war und macht einfach weiter. Nein, Demut erkennt und lässt zu, dass Gott uns verändert. Wie er uns demütigt oder Demut lehrt, ist vielfältig, aber immer aus Liebe und Gnade, weil er uns Gnade schenken will. Gnade ist eben diese wohlwollende, befähigende Kraft Gottes, dass er rettet uns aus Gnade, das heißt, er gibt uns etwas, das wir nicht verdient haben, aber es ist mehr als einfach ein Geschenk, das wir nicht verdient haben. Die Errettung ist die Befähigung, die Kraft dazu, gerettet zu sein, vor ihm gerecht zu sein. Er schenkt uns das. Das ist Gnade, das ist Liebe. Das Einzige, was er von uns erwartet und worum er bittet, ist, dass wir in Demut bußfertig glauben. Eben, ich brauche das, ich bin verloren. Ich habe die Hölle verdient. Aber Jesus hat mein Heil erworben am Kreuz. Jesus hat alles vollbracht. Er bezahlte meine Schuld am Kreuz. Warum? Weil er mich lieb hat. Das Einzige, was er bittet, ist, dass ich diese Errettung im Glauben, in demütiger Glaube annehme. Mich darauf verlasse, abhängig bin von seiner Gnade. Erwartend seine Gnade, sein Geschenk annehme. Nicht irgendeine Glaubensrichtung annehme, sondern einen Herrn annehmen, eine Erwartung von ihm annehmen. Jesus hat klar und deutlich gelehrt, dass Demut extrem wichtig ist. Gott gibt Gnade zu denjenigen, die demütig sind. Und Matthäus 23, Vers 11 sagt, der Größte aber euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. In Demut will der Herr uns segnen. Und du kennst vielleicht auch dieses Gleichnis, diese Geschichte, das der Herr Jesus erzählt hat von den Pharisäern und eben der Zöllner, die beide gebetet haben. Der eine war hochmütig, der andere war demütig. In Lukas 18, Vers 11, der Herr Jesus erzählt diese Geschichte. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seinem Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. O Gott, sei mir Sünder gnädig. Jesus sagte dann, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhört, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Der Zöllner erkannte seinen verlorenen Zustand und ging zur richtigen Quelle hin und bat dem Herrn um Vergebung, um Gnade, um eben, dass er ihn gnädig sein wird, weil er sündig ist. Und genau zu diesem Erkenntnis müssen wir kommen. Wenn Gott mich nicht rettet, bin ich hoffnungslos verloren. Sei mir gnädig, Herr. Bitte. Und was tut der Herr? Er sagt, dieser ging gerechtfertigt in seinem Haus. Was für eine Gnade. Das kann jeder. Da muss man nichts leisten. Und wenn man das erkennt, dann betrachtet man eigentlich alles im Leben. Die Gnade Gottes, die mir gibt, alles, was in meinem Leben vorkommt, ist Gnade. Er wirkt in meinem Leben. Du erlebst vielleicht irgendeine Anfechtung, irgendeine Herausforderung und du meinst, das ist echt schwer. Ich glaub's dir. Aber wie denkst du darüber? Demütig oder hochmütig? Frances Crosby ist eine Frau, die eigentlich meistens im 19. Jahrhundert gelebt hat. Sie starb im Jahr 1915. Aber sie war eine amerikanische Dichterin geistlicher Texte. Viele Lieder, die wir singen, wurden von Frances Crosby geschrieben. Lieder wie Seligstes Wissen, Jesus ist mein. Oder das Lied Erlöst bin ich, darf ich's wohl rühmen. Die wurden natürlich jetzt auf Deutsch übersetzt, das ist eh klar. Und eigentlich auf viele, viele Sprachen mittlerweile. Ein Einfluss auf die ganze Welt. Sie hat mehr als 8000 Texte geschrieben. 8000, stell dir vor. Fanny Crosby war blind. Nicht, weil sie krank wurde. Sie ist blind geworden, weil als sie 6 Wochen alt war, hatte sie eine Erkältung bekommen und daraus entstand eine Augenentzündung. Es gab irgendjemand dort, wo sie war, das ist jetzt natürlich im Jahr 1820, die Medizin war damals nicht so fortgeschritten, und da war irgendeiner, der behauptete zu wissen, was er machen soll, und sie haben heiße Umschläge auf die Augen gelegt von dieses 6 Wochen altes Baby. Und der Mann meinte, da muss man die Entzündung irgendwie rausholen. Wie eben erzählt wird, danach, als alles vorbei war, war die Entzündung weg, aber auch ihr Sehvermögen. Blind. So, sie lebte ein Leben lang ohne die Fähigkeit, irgendetwas zu sehen. Aber sie kam jung zum Glauben. Ihre Eltern waren arm. Ihr Vater ist auch, als sie nur 1 Jahr alt ist, gestorben. Schwere Zeiten hat sie durchlebt. Wie ging sie damit um? Sie schreibt in ihrem Autobiografie, es schien von der segensreichen Vorsehung Gottes beabsichtigt zu sein, dass ich mein ganzes Leben blind sein sollte. Und ich danke ihm dafür. Wer kann sowas sagen? Ich danke ihm dafür. Wenn mir morgen vollkommener Sehvermögen geboten würde, würde Gott mir sagen, ich heile dich, du kriegst jetzt dein Sehvermögen zurück. Würde ich sagen, nein, danke. Ich hätte vielleicht keine Hymnen zum Lob Gottes gesungen, wenn ich von den schönen und interessanten Dingen um mich herum abgelenkt worden wäre. Fanny Crosby sagte, Da ich nicht sehen konnte, konnte ich mich wirklich auf Gott konzentrieren. Und Gott hat mich verwendet. Ich bin dankbar dafür. Und sie hat auch später geschrieben, würde der Arzt, könnte ich diesen Arzt, diesen angeblichen Arzt finden, der mich blind gemacht hat, würde ich ihm sogar danken dafür. Da sagt sie, sie ist wahnsinnig. Nein, ist sie nicht. Sie ist demütig. Und sie weiß, sie hat auch ein anderes Mal geschrieben, den ersten, den ich jemals sehen werde, ist Jesus. Stell dir vor, lebst du auch so? Bist du auch frei, weil du demütig bist? Kannst dein Sehvermögen verlieren, aber du hast nichts verloren. Warum? Du hast Jesus. Und du weißt, das Leben ist schnell vorbei. Und ich lebe für ihn. Paulus hat es so gesagt, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und mit jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch Hunger, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Philipper Kapitel 4, Vers 11. Christus macht mich stark, ob ich viel oder wenig habe, er ist der Mittelpunkt. Demut ist der Schlüssel, der uns wirklich, der die Tür dieser innerliche Friede aufmacht in unserem Leid. Dass er wirklich gut ist. Und das bringt uns zu unser letzter Punkt heute. Demut zeigt uns unsere Abhängigkeit, unsere Anerkennung Gottes. Er sagt, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Demut zeigt unsere Abhängigkeit. Es zeigt, dass wir Gott Anerkennung schenken. Wir sollen und dürfen demütig sein wie ein Kind. Wir sind abhängig. Die gewaltige Hand Gottes ist aktiv in unser Leben als Kinder Gottes. Das hat Fanny Crosby verstanden. Es ist eigentlich ein Verbrechen, was der Arzt getan hat. Keine Frage, aber Gott hat das zum Guten gewendet. Und das wird er immer machen, wenn wir im Glauben darauf reagieren. Römer 8, Vers 28 sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Alles dient zum Besten. Sie glaubte das. Und wir dürfen das auch glauben. Der Hand Gottes ist gewaltig. Ja, er ist allmächtig. Ja, er könnte alles Mögliche verhindern. Aber er hat uns in diese Welt gestellt, wo wir auch Verantwortung tragen. Und er sagt uns, ich bin kein Dornenzieher. Jedes Mal, dass du irgendeinen Dorn hast, nimm ich's weg und du lebst in paradiesische Zustände. Ich bin kein Dornenzieher, kein Pfahlzieher. Paulus betete dreimal, bitte nimm von mir diesen Dorn weg, diesen Pfeil weg. Und Gott sagt, nein. Warum? Weil du demütig sein sollst. Und weil es dir hilft. Und weil meine Gnade reicht. Lerne meine Gnade in deinem Leben zu schätzen. Er ist ein Gnadengeber. Nicht unbedingt ein Dornenzieher. Und dann haben wir immer, was wir brauchen. Seine Gnade ist genug. Seine Gnade reicht. Es ist einfach die Kraft Gottes. Und der Tag kommt, wann alle Dornen weg sein werden. Weil Dornen sind nur die Auswirkung der Fluch, der Sündenfluch in dieser Welt. Und Gott hat uns schon gesagt, wie alles dann am Ende ausgehen wird. Und wie Fanny Crosby sagt, der Tag kommt, ich werde als erstes Jesus sehen. Glauben wir das? Es ist, was das Wort klar und deutlich verkündigt. Es ist, was Petrus, Paulus, Johannes, alles im Wort sagt. Leben wir dafür? Demut sagt ja. Ich verstehe, in diesem Leben dreht sich nicht um Erhöhung, sondern es dreht sich um den Herrn dienen. Und die Erhöhung, das lasse ich Gott über. Gott, du machst das zu deiner Zeit. Und das macht er auch. Die Erhöhung Gottes kommt verlässlich zur richtigen Zeit. Die Stelle sagt, dass eben damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Mag sein, dass du jetzt durchs Tal des Todesschatten wandelst, aber du zweifelst nicht. Du weißt, es wird dir kein richtigen Unglück passieren. Warum? Weil der Herr dich niemals verlassen wird. Sein Stecken und sein Stab, sie trösten mich und dich. Und das ist auch so. Und wenn du nie gelitten hast, kannst du das nicht verstehen. Aber wenn du durch tiefe und dunkle Täler gegangen bist, dann kannst du sagen, ja, das stimmt auch. Entschuldigung, ich weiß nicht, was heute bei mir los ist. Aber weißt du, diese Realität ist da. Und geht es weiter im Psalm 23. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Wow. Okay, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Gott wird mich erhören zu seiner Zeit. Hey, mein Vertrauen ist auf Gott gesetzt, nicht auf meinen Lebensumständen hier und jetzt. Da bist du frei. Auch wenn du durch diesen Tal des Todesschatten wandelst. Auch wenn du blind gewesen bist dein ganzes Leben. Du bist eigentlich gesegnet in Christus. Gott sorgt für uns. Dieser Vers 7 wird sehr oft einfach alleine zitiert, weil es so schön ist. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Aber wir haben hier im Griechischen kein Satz, Bruch zwischen 6 und 7. Wir haben nach Vers 6 so ein Rufzeichen, als ob das ein alleinstehender Satz wäre. Aber diese zwei Verse gehören zusammen. Demütige euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit und alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Du zeigst Demut, indem du deine Sorgen bei ihm abgibst. Wie ein Kind sagt, Papa, ich brauche 100 Euro und erwartet, dass Papa das einfach ihm gibt. Okay, und Papa sagt, puh, 100 Euro, einfach so? Projektwoche, jetzt kostet es wie viel? Weißt du, aber Gott hat das Problem nicht. Das Kind kommt und erwartet das einfach. Und ja klar, Papa hat alles. Wie betrachten wir Gott, wenn wir Nöte und Leid und irgendwas haben? Wir geben das im Gebet dem Herrn ab und sagen, okay Gott, ich brauche das und das. Gehen wir dann nach Hause oder beten wir und dann stehen wir auf und sagen, okay, jetzt wie soll ich das schaffen? Also du schaffst es nicht. Dein Vater, dein himmlischer Vater schafft das. Er gibt dir Kraft, Vertraue. Das kommt so oft vor. Wir haben hier wieder ein Zitat vom Psalm 55, Vers 23. Wirf deine Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Wow. Preis dem Herrn. Er sorgt für uns. Demut vor Gott bringt deine Lasten zu ihm. Erwartet, dass er uns erhört oder, wenn er will, uns demütigt. Was auch immer er möchte, das ist, was wir wollen. Und wir geben diese Dinge bei ihm ab. Philipper 4, Vers 6 und 7 formuliert es so. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Gebt Gott ab. Das ist Demut. Aber das ist auch Glaube, Gehorsam, Vertrauen, Beziehung, Liebe. Warum? Der ist Gott. Er will das abnehmen von dir. Warum? Ja, er ist zuständig. Das ist meine Zuständigkeit. Wieso trägst du das? Das gehört mir. Du hast die Verantwortung, treu, gehorsam und voller Liebe zu wandeln. Ich habe die Verantwortung, die Sorgen zu tragen. Gib's bei mir ab. Folge mir nach. Geh diesen Weg. Und war nicht alleine. Geh's mit mir. Das ist unser Herr. Das ist unser Gott. Aber wir müssen aufpassen. Dieses Wort Sorgen, die wir auf den Herrn werfen sollen, weg von mir. Ich will das nicht, ich schmeiße es auf Gott. Dieses Wort kommt in andere Stellen vor. Dieses Wort kommt zum Beispiel in der Stelle Matthäus 13, wo es um die verschiedenen Böden geht und wo der Samen gesät wird. Und der Same des Wortes wird gesät unter Dornen. Und Vers 22 von Matthäus 13 sagt, und unter den Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Wenn wir unsere Augen auf die Sorgen werfen, unser Blick auf Sorgen statt auf Gott, ist es dazu fähig, das Wort zu ersticken. Da entsteht Hochmut. Und dann haben wir auch im Herzen keine Freude, keinen Frieden. Versuchen in eigener Kraft mit diesen Dingen umzugehen. Aber wenn wir demütig sind, wenn wir wirklich in Demut die Sorgen betrachten und wissen, mein Vater hat alles im Griff und er tut immer gut, alles dient zum Besten, dann kann ich stark bleiben im Glauben. Noch eine traurige Sache, sagte Herr Jesus in Lukas 21, 34, wo er über die Endzeit spricht und sagt, dass manche Leute werden nicht bereit sein für seine Rückkehr. Und es steht in Lukas 21, Vers 34, habt aber Acht auf euch selbst. Habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden, wie durch Rausch und Trunkenheit. Okay, Partyleben, ich lebe für hier und jetzt und denke natürlich gar nicht an seine Rückkehr. Und dann sagt er aber auch, und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Dass die Sorgen des Lebens uns so ablenken können, wenn wir die nicht biblisch behandeln, dass wir nicht bereit sind für sein Wiederkehr. Das darf nicht sein. Das will der Herr auch nicht. Er will, dass wir in Demut unsere Sorgen auf ihn werfen. Dass wir ihn, wie wir in 1. Petrus das alles gelernt haben, diese Gaben für ihn einsetzen, einander dienen, unterordnet sind. Dass wir innerlich stark sind. Dass wir wissen, dass wir ein unvergängliches Erbe haben in Christus. Dass niemals von uns weggenommen werden kann. Dass wir ein sinnvolles Leben führen können, das nicht nur in diesem Welt, in dieser Leben Bedeutung hat, sondern darüber hinaus in der Ewigkeit. Er will, dass wir ihm zur Ehre leben und das ist das Schönste. Was für eine Gnade. Liebe Geschwister, ob hier in unserem Gemeinderäume hier oder in der Live-Übertragung, wo auch immer du bist, verstehe, Demut ist ein Segen. Suche danach, trachte danach, bete dafür. Demut ist der Schlüssel, der die Tür zum Frieden im Leid aufsperrt. Wenn du in Demut Jesus im Glauben angenommen hast, dann weißt du auch, was für einen Unterschied das macht. Er schenkt dir seine Gnade. Kennst du Jesus? Merkst du, wie wichtig Demut ist? Deine Herausforderung, die du erlebst heute, kannst du auch sagen wie Fanny Crosby? Danke, Herr. Danke. Wenn du dafür danken kannst, dann bist du frei. Wenn nicht, überleg dir, warum kann ich nicht danken? Was gibt es in meinem Herzen, das sagt nein? Ich sage nicht, dass es einfach ist. Das ist nicht der Punkt. Können wir aber Gott vertrauen damit? Die Antwort ist ja. Amen.